RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump gegen fast alle Handelspartner gelten nun doch wieder. Das hat ein Bundesberufungsgericht entschieden. Trump forderte, dass das oberste Gericht des Landes das Urteil des Handelsgerichts schnell und entschlossen aufhebt. Aus Washington, Nina Barth.
Bis zu einer endgültigen Entscheidung ändert sich also nichts. Die Zölle können wie geplant gelten. Und das hat wenige Stunden vorher das für internationalen Handel zuständige Gericht anders beurteilt. Für die drei Richter war nämlich klar, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnis überschritten hat, als er die Zölle verhängt hat. Die Richter vom Handelsgericht haben gesagt, die US-Verfassung räumt ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein.
Die USA haben einen neuen Anlauf zur Vermittlung im Gazastreifen genommen. Das Weiße Haus teilte mit, man habe einen mit Israel abgestimmten Vorschlag für eine Waffenruhe an die Hamas übermittelt. Die Palästinenserorganisation bestätigte, dass man die neuen Vorschläge prüfe. Nach Medienberichten sieht der Plan vor, dass während einer 60-tägigen Waffenruhe 10 israelische Geiseln freikommen. Die Klimaschutzgruppe Neue Generation will heute eine Protest- und Widerstandswoche starten. Die Nachfolgerin der letzten Generation plant unter anderem Demonstrationen und Aktionen am Axel-Springer-Hochhaus sowie ein Parlament der Menschen im Berliner Regierungsviertel. Das Ganze soll bis zum 7. Juni gehen. Unklar ist, wie groß die Beteiligung an den Aktionen tatsächlich wird. In Berlin wird heute 200 Jahre Museumsinsel gefeiert. Zu dem Jubiläum lädt die Museumsinsel zu einem dreitägigen Inselfest ein. Tatjana Brasching, RBB 24.
Auf der ganzen Museumsinsel wird bis Sonntag gefeiert. Es gibt Sonderführungen in den Museen, Workshops und Mitmachaktionen bis in den Abend hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet vom Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper. Zum Jubiläum haben Besucher mit dem regulären Tagesticket Zugang zu allen 6 Museen. Hiermit kommt man ins Alte Museum, ins Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, das Pergamon-Museum, das Panorama und die James-Simon-Galerie. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich.
In der Handball-Bundesliga sind die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher gekommen. Mit 37:29 haben sie im Spitzenspiel gegen Melsungen gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht bewölkt oder bedeckt, örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 13 und in Perleberg 14 Grad. Tagsüber viele Wolken und vereinzelt Schauer 23 bis 26 Grad. Die Zeit 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Nicht viel los an diesem frühen Freitagmorgen. Nur eine Meldung haben wir aktuell, und zwar von der A40 Essen Richtung Duisburg. Hier ist die Autobahn zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh noch gesperrt. Unter der Autobahn wird hier ein Kanal erneuert. Sonst alles frei. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt von NDR Info in Hamburg mit Sebastian Ottowitz. Einen schönen guten Morgen. Die Bundesregierung drückt aufs Tempo oder hat es sich zumindest vorgenommen. Die Spitzen der Koalition haben sich ein Ziel gesetzt. Bis zum Sommer soll sich die Stimmung in Deutschland wesentlich verbessern. Ein Mittel dafür? Der Wirtschaft soll es besser gehen und dafür braucht es natürlich Investitionen. Damit soll es jetzt bald losgehen. Ein Ergebnis des Koalitionsausschusses am Mittwoch. Sabine Henkel.
Sie, Carmen Pink, Saskia Esken, noch Parteivorsitzende der SPD. Sie trägt meistens solch knallige Farben. Dabei fällt sie doch auch so auf als einzige Frau unter Männern. Die hatten natürlich als Erste das Wort in der Pressekonferenz, allein von Amts wegen der Bundeskanzler.
Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns in einer ausgesprochen guten Atmosphäre getroffen haben.
Die ausgesprochen gute Atmosphäre ist für Friedrich Merz eine der Kernbotschaften. Er will demonstrieren, dass seine Koalition harmonisch ans Werk geht und das mit Tempo.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag.
Das ist die zweite Kernbotschaft. Schwarz-Rot gibt Gas. Bis zum Sommer soll sich spürbar etwas ändern. Mit den Maßnahmen, die auch im Koalitionsvertrag stehen. Investitionen sollen getätigt und unkompliziert umgesetzt werden. Die Wirtschaft soll wieder wachsen, Reformen sollen kommen, Energiekosten gesenkt werden. Auch das Sondervermögen, das aus Krediten finanziert wird, soll in den nächsten Wochen aufgesetzt werden. Lars Klingbeil, Vizekanzler und Finanzminister, will das erste Geld schon bald für Investitionen bereitstellen.
Das ist die größte Modernisierung unseres Landes, die wir auf den Weg bringen. Und jeder wird merken, dass im Land sich etwas verändert.
Dass sich im Land etwas verändert, will Markus Söder schon ausgemacht haben.
Die Stimmung in Deutschland hält sich etwas auf.
Was wohl eher Söders gefühlte Wahrnehmung ist, denn belegbare Realität. Der Ministerpräsident aus Bayern scheint guter Dinge zu sein. Noch nie habe eine Bundesregierung so viel für die Länder getan wie diese. Söder kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
Es ist echt ein intensives und toughes Arbeitsprogramm. Das muss man wirklich sagen, dass sich eine Regierung stellt. Ich bin sehr dankbar, beeindruckt mich auch.
Söder ist beeindruckt, Merz geschmeichelt, Klingbeil irgendwie auch und Saskia Esken eher nicht. Gewohnt nüchtern bewertet sie die Prioritätenliste durch die sozialdemokratische Brille.
Wir wollen Deutschland nicht nur schneller und besser machen, sondern eben auch gerechter.
Und Esken ist es auch, die ein Thema hervorhebt, das besonders für Frauen wichtig ist. Ein Moment, der zeigt, dass es eben nicht egal ist, ob Frauen in der Runde sitzen oder nicht. Es geht um gleiche Löhne für Frauen wie Männer, um Entgeltgleichheit.
Ist ein ganz entscheidendes, mir besonders wichtiges Thema. Und auch da sind wir handelseinig geworden.
Die Handelseinigkeit besteht darin, dass sich eine Kommission damit beschäftigen soll. Bis die ans Arbeiten kommt, wird Esken keine Parteichefin mehr sein. Es ist ihr letzter Koalitionsausschuss. Darauf muss sie dann selber aufmerksam machen. Die Männer in der Runde halten das offenbar nicht für notwendig.
Sabine Henkel berichtete. Für die Wirtschaft soll sich jetzt also einiges tun, aber auch darüber hinaus hat sich die neue Bundesregierung ja viel vorgenommen. In Zeiten vieler gleichzeitiger Krisen. Ein Mittel, um den Überblick zu behalten, soll sein der geplante neue Nationale Sicherheitsrat. Eine Idee von Friedrich Merz. Alle sicherheitsrelevanten Ministerien und Behörden kommen regelmäßig zusammen, tauschen sich aus und entwickeln Strategien. Sich besser abstimmen und vorausschauend handeln, das ist das Ziel der Bundesregierung. Aus Sicht von Fachleuten ist das auch nötiger denn je. Sie hoffen, dass der Kanzler seiner Ankündigung jetzt aber auch Taten folgen lässt. Nur wann? Christina Nagel.
Für eine Sicherheitspolitik aus einem Guss hat sich Friedrich Merz im Wahlkampf stark gemacht. Deutschland, erklärte er im Januar, brauche einen nationalen Sicherheitsrat, um gezielter auf innen- und außenpolitische Krisen und Herausforderungen reagieren zu können.
Der nationale Sicherheitsrat wird der Dreh- und Angelpunkt für die kollektive politische Entscheidungsfindung der Bundesregierung in allen wesentlichen Fragen der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, der Entwicklungspolitik und der Europapolitik sein.
Die Schaffung des neuen Gremiums im Kanzleramt für Merz ein Projekt von hoher Priorität. Eine entsprechende Absichtserklärung schafft es in den Koalitionsvertrag von Union und SPD, was Fachleute begrüßen. Denn die außen- und sicherheitspolitischen Strukturen stammen in weiten Teilen noch aus den 60er Jahren. Ob bei der Corona-Pandemie, dem Abzug aus Afghanistan, bei Terroranschlägen oder der Ukraine-Unterstützung. Man merke der deutschen Politik an, dass sie ständig unter Zugzwang sei und selten strategisch und vorausschauend handle, sagt Sarah Brockmeier-Lartsch, Leiterin des Berliner Büros des Peace Research Institute.
Das liegt natürlich an der Gleichzeitigkeit und auch der Größe der Krisen, mit denen wir im Moment umgehen müssen. Aber es liegt auch an fehlenden Strukturen und Abläufen.
Ein regelmäßig tagender, umfassend informierter nationaler Sicherheitsrat, der sich nicht nur mit Ad-hoc-Krisenmanagement, sondern mit längerfristigen Strategien beschäftigt, der könnte da einen Unterschied machen, vorausgesetzt, er bekommt Priorität eingeräumt und entsprechendes Gewicht. Doch das scheint nicht ausgemacht. Schon die Vorstellung, Kompetenzen ans Kanzleramt abgeben zu müssen, sorgt in einigen Ministerien für Unmut. Wohl auch deshalb sind die Formulierungen im Koalitionsvertrag vage gehalten. Derjenige, der sich als Leiter der Stabsstelle um die Organisation kümmern soll, Jakob Schroth, ist zeitgleich Büroleiter von Friedrich Merz. Für die Politologin Sarah Brockmeier-Lath steht fest, es braucht mehr Kapazitäten, um grundlegende Fragen zu klären.
Also es ist wichtig, dass die Bundesregierung intern klärt, wie so ein solches Gremium aufgebaut ist. Welche Ministerinnen und Minister sitzen in diesem Gremium? Was ist die Geschäftsordnung? Was sind zum Beispiel die Geheimhaltungsregeln?
Was sind die Themen und wer kommt noch dazu? Für viele Fachleute ist klar, dass auch die Geheimdienste mit am Tisch sitzen müssen. Ebenso wie Vertreter der Länder, die für innere Sicherheit verantwortlich sind. Damit der Sicherheitsrat als solcher effektiv arbeiten kann, braucht es zudem einen Unterbau. Eine Anbindung des geplanten nationalen Lagezentrums, einen Sicherheitsberater, der als Schnittstelle und Ansprechpartner fungiert und Leute, die die Sitzungen vorbereiten, Informationen zusammensammeln und aufbereiten. Personal, das aus Sicht der Expertin Brockmeier-Lath aus den Ministerien kommen sollte. Zum Beispiel aus dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium.
Was natürlich heißt, das Kanzleramt wird größer, heißt aber nicht, dass der gesamte Apparat in der Außen- und Sicherheitspolitik größer wird. Er wird nur anders sortiert.
Auf wie viel Gegenliebe das bei den Ministerien stoßen würde, ist offen, so wie auch vieles andere mit Blick auf den Nationalen Sicherheitsrat und seine Rolle. Vielleicht spricht Kanzler Merz auch deshalb inzwischen lieber von einer Außenpolitik aus einem Guss. Denn das geben die Strukturen so her, wie sie sind. Mit ihm als Kanzler, Johann Wadephul als Außenminister und Armin Laschet als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.
Das war ein Beitrag von Christina Nagel aus unserem Hauptstadtstudio. Wir starten gemeinsam in diesen Freitagmorgen. Dann schauen wir doch mal, was das Wetter heute so bringt. Es wird deutlich wärmer. Das merkt man vor allem im Südwesten Deutschlands. Da steigen die Höchstwerte heute auf bis zu 30 Grad. Hier scheint dann auch häufig die Sonne heute. Im Süden überhaupt und in der Mitte liegen die Höchstwerte ja auch noch bei sehr warmen Temperaturen 25 bis 29 Grad. Und dann kommen wir in den Norden und Nordosten, da ist es schon noch mal ein bisschen kühler, 15 bis 23 Grad die Höchstwerte. Liegt auch daran, dass hier oft dichtere Wolken heute durchziehen und der ein oder andere Schauer ist auch noch möglich. In Vorpommern kann es am Nachmittag sogar noch kurze Gewitter geben. Also relativ warm heute, zumindest in Teilen Deutschlands, in anderen Teilen ja, 15 Grad, also 15 bis 30 Grad, das ist die Temperaturspanne heute den Tag über. Jetzt im Moment liegen die Temperaturen noch alle dicht beieinander. Wenn wir uns mal die großen Städte in Deutschland anschauen, zwischen Berlin mit 14 Grad und Stuttgart mit 16 Grad, haben wir da schon mit den größten Unterschied. Alle anderen Städte, die großen Städte in Deutschland liegen so dazwischen. Dresden 14 Grad, Hamburg 16 Grad, Aachen 15 Grad und auch in Köln oder Leipzig 15 Grad. Und jetzt ist es 5.13 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Wie geht's weiter mit den Zöllen von US-Präsident Trump? Erst hat ein Bundesgericht in New York verfügt, die US-Regierung habe rechtswidrig gehandelt, als sie die Handelsschranken verhängt hat. Dann aber, nur wenige Stunden später, diese Meldung, ein Berufungsgericht hat den Stopp der Zölle wieder aufgehoben. Darüber hat mein Kollege Hendrik Lückhoff vorhin in der ARD-Infonacht mit unserer Korrespondentin in Washington, Nina Barth, gesprochen. Wie hat das erste Gericht denn diesen vorläufigen Stopp begründet?
Also das für internationalen Handel zuständige Gericht hat es damit begründet, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnis überschritten hat. Die drei Richter in New York haben einstimmig geurteilt, dass die US-Verfassung ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis einräumt, Handel mit anderen Ländern zu regulieren. Es sagt also, dass sich Donald Trump nicht auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 berufen kann, denn auf dieses Gesetz hat sich Trump bezogen, als er die Zölle verkündet hat. Zölle gegen fast alle Handelspartner der USA, auch die EU.
Und dagegen hat sich die US-Regierung dann juristisch gewehrt und es kam tatsächlich auch die schnelle Wende. Ein Berufungsgericht hat diesen Stopp aufgehoben. Warum?
Also das Bundesberufungsgericht hat keine Begründung geliefert, aber es ist offensichtlich der Meinung, dass der Fall eben nicht so eindeutig ist, wie von dem US-Handelsgericht eingeschätzt. Das Berufungsgericht will den Fall erst prüfen. Es hat weitere Stellungnahmen angefordert. Bis dahin ist der Stopp der Zölle aufgehoben. Das heißt, das ist auch noch keine endgültige Entscheidung von diesem Bundesberufungsgericht. Wann die zu erwarten ist, das wissen wir im Moment noch nicht.
Keine endgültige Entscheidung, aber was bedeutet das jetzt alles für die US-Zollpolitik? Geht alles so weiter wie ursprünglich von Trump geplant?
Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie die nächsten Entscheidungen da ausfallen. Also Bundesberufungsgericht, die Entscheidung steht aus. Und selbst wenn dieses Bundesberufungsgericht jetzt sagen wird, ja, Donald Trump hat seine Kompetenz überschritten, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Trump-Regierung den Supreme Court, das oberste Gericht der USA, anruft. Da könnte also jetzt noch ein längerer Rechtsstreit schwelen.
Und wie reagiert die Wirtschaft heute in den USA auf dieses ganze Hin und Her?
Also das hat bisher gar keine größeren Auswirkungen. Auch als das Handelsgericht gesagt hat, die Zölle müssen gestoppt werden, ist die Börse nur unwesentlich nach oben gegangen. Man hätte vielleicht etwas anderes erwarten können. Aber das zeigt, dass im Moment da einfach eine große Unsicherheit im Moment da ist, weil eben im Moment keiner weiß, wie es morgen aussieht, was diese Zölle angeht.
Unabhängig vom Ausgang des Zollstreits innerhalb der USA wird ja aber deutlich, ohne Rückschläge kann auch Trump nicht so einfach durchregieren. Und jetzt muss der US-Präsident auch ohne einen seiner wichtigsten Mitarbeiter der ersten Monate auskommen, ohne Elon Musk. Der Tech-Milliardär ist ab sofort nicht mehr Chef der neu geschaffenen Behörde für staatliche Effizienz. Was heißt das jetzt für die Zukunft? Ist das radikale Aufräumen erstmal vorbei? Und was sagt das Ganze auch über die Beziehung von Trump und Musk aus?
Also nee, diese Aufräumaktion, die wird nicht aufhören. Donald Trump hat schon im Wahlkampf ja immer wieder davon gesprochen, dass er den Regierungsapparat komplett umkrempeln will. Davon rückt er auch nicht ab. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Levitt, die hat sich vorhin dazu auch geäußert, hat klargestellt, die Anstrengungen, Verschwendung, Betrug und Missbrauch zu beenden, werden weitergehen. So hat sie das ausgedrückt. Und es ist auch so, dass es keine Überraschung ist, dass Elon Musk jetzt aufhört als Sonderberater. Denn in dieser Funktion als besonderer Regierungsmitarbeiter konnte er nur rund 3 Monate tätig sein. Und es wird auch nicht so sein, dass er jetzt komplett aus Washington verschwindet. Er hat es angekündigt, dass er weiter beratend zur Seite stehen wird, aber eben in wesentlich kleinerem Ausmaß als bisher. Und was die Beziehung angeht zwischen Donald Trump und Elon Musk, wir haben noch keine Anzeichen dafür, dass sie sich überworfen haben, auch wenn Elon Musk die Trump-Politik von Donald Trump kritisch sieht.
Und dann schauen wir abschließend nochmal auf den Gaza-Krieg. Hier hat die US-Regierung einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Streifen gemacht und offenbar, so hört man, unterstützt Israel diesen Vorschlag nun. Was ist da genau aus dem Weißen Haus zu hören, auch wie dieser Plan genau aussehen soll?
Die Sprecherin von Donald Trump, Caroline Levitt, die hat sich auch dazu vorhin geäußert und sie hat gesagt, dass Israel diesen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen unterstützt. Ein Vorschlag von Donald Trump und seinem Sondergesandten Steve Witkoff. Dieser Vorschlag liegt auch der Hamas vor. Levitt hat gesagt, die Hamas prüft das Dokument und dass die Gespräche aber noch nicht abgeschlossen sind. Wir haben von US-Seite offiziell noch keine Details zu diesem neuen Abkommen gehört, aber israelische Medien berichten, dass der Plan eine 60-tägige Waffenruhe vorsieht. In dieser Zeit sollen Gespräche über ein Ende des Krieges geführt werden und in dieser Zeit sollen auch 10 Geiseln freigelassen werden, die im Gazastreifen festgehalten werden. Und im Gegenzug sollen rund 120 Palästinenser freikommen, die in Israel zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden sind.
Unsere Washington-Korrespondentin Nina Barth war das im Gespräch mit Hendrik Lückhoff. Nächste Station hier in der ARD-Infonacht ist unser Nachbarland im Osten, nämlich Tschechien. Wenn alles nach Plan läuft, geht dort in 13 Jahren das erste von 3 geplanten neuen Atomkraftwerken ans Netz. Nur gut 10 Kilometer Luftlinie entfernt von der deutsch-tschechischen Grenze. Auf deutscher Seite, nämlich in Sachsen, haben Politikerinnen und Politiker zur Atomkraft, sagen wir mal, gemischte Gefühle. Die einen sehen darin mehr Sicherheit für eine stabile Energieversorgung, die anderen fürchten die Gefahren wegen möglicher Störfälle und wegen des radioaktiven Materials. Juliane Neubauer hat einige Stimmen in der sächsischen Landespolitik dazu gesammelt.
Mit Atomkraftwerken alte Kohlekraftwerke ersetzen, so wie es in Tschechien geplant ist, findet Jan Zwerg, energiepolitischer Sprecher der AfD im sächsischen Landtag, eine gute Idee und würde sie gern auch in Deutschland umsetzen. Zwerg relativiert die weit verbreitete Sorge um die Sicherheit der Atomkraftwerke.
Es gibt keine Technik ohne Risiko. Auch bei den erneuerbaren Energien gibt es Risiko für Leib und Leben. Also wir haben auch Vorfälle, wo Windräder einfach umgekippt sind. Wir wollen nicht behaupten, dass Technik generell risikofrei ist. Das gibt es nicht.
Die Gefahr des umgefallenen Windrades mit der Gefahr zu vergleichen, die von einem Atomkraftwerk ausgeht, das halte ich jetzt für ein bisschen abenteuerlich. Das würde ich so nicht unterstreichen.
Entgegnet Ina Klemm, energiepolitische Sprecherin der CDU. Die Pläne, neue Atomkraftwerke in der Nähe der sächsischen Grenze zu bauen, haben sie überrascht und erschrocken, sagt sie. Es gäbe heute weniger gefährliche Wege zur Energiegewinnung, die genutzt werden sollten, sagt Klemm.
Natürlich ist ein Atomkraftwerk, was heute gebaut wird, mit Sicherheit technologisch wesentlich weiter, als das vielleicht vor 50, 60 Jahren noch der Fall gewesen ist. Dennoch, es handelt sich um Atomkraft, es entsteht Atommüll, es ist eine Gefahr.
Und dann ist da noch die Diskussion um die Endlagerung des Atommülls, der auch bei den modernen Anlagen anfallen würde. Besonders belastend für die Umwelt sei aber auch der Wasserverbrauch der Anlagen, gibt Caroline Renner, Sprecherin der Grünen im Kreisverband Görlitz, zu bedenken.
Wir haben mit niedrigen Regenfällen zu kämpfen. Und was so ein Atomkraftwerk auch an Kühlwasserreserven braucht, das ist unglaublich. Da geht es um mehrere Milliarden Kubikmeter Wasser. Und gerade in Zeiten von Dürre und Hitzeperioden können wir es uns einfach nicht leisten, noch mehr Süßwasser aus dem Wasserkreislauf zu entnehmen, das dann auch kontaminiert und eben nicht wieder zurückgeführt werden kann.
Renner hofft, dass sich möglichst viele Mitbürger an der tschechischen Umweltprüfung beteiligen. Die schreibt das EU-Recht vor. In dieser Prüfungsphase können sich alle Menschen, die sich direkt oder indirekt durch das Kernkraftwerk bedroht fühlen oder es willkommen heißen, an die Behörde per Brief oder E-Mail wenden und den Planungsprozess beeinflussen. Für Simone Lang von der SPD wäre eine Investition in Atomenergie nicht zeitgemäß. Bis neue Kernkraftwerke gebaut und ans Netz gehen würden, sei das Stromnetz für erneuerbare Energiegewinnung längst verbessert, glaubt die umweltpolitische Sprecherin.
Ich glaube, was wir machen müssen, ist die Speicherkapazitäten ausbauen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Netze nicht überlastet sind und wir müssen dafür sorgen, dass wir den Bürger an der Stelle mitnehmen. Das heißt, wir müssen erklären, wie Prozesse laufen. Wir müssen erklären, wie was funktioniert.
Lang hofft, durch transparente Abläufe und Entscheidungen mehr Verständnis für den Ausbau erneuerbarer Energien in Sachsens Bevölkerung erreichen zu können. Dabei ist sie offen dafür, Kritik und Fragen zur Energiewende entgegenzunehmen, um Falschinformationen und Vorurteile auszuräumen.
Jetzt ist es 5.23 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Mats Nicholson. In der Handball-Bundesliga geht's in die entscheidenden Wochen. Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung verteidigt. Und wie? Im Topspiel gegen den punktgleichen Verfolger Melsungen gewannen die Berliner deutlich mit 37:29. Nikolaus Hillmann berichtet aus Berlin.
Dieses Spitzenspiel der Handball-Bundesliga war nur gut 15 Minuten lang ausgeglichen und dann legten die Füchse aus Berlin los. Führten zur Pause schon 18:12, also mit 6 Toren Vorsprung dank eines überragenden Matthias Gitzel, der das Spiel seiner Mannschaft schnell machte, lenkte und selber insgesamt auch noch 15 Tore erzielte. Höchster Vorsprung der Berliner gegen Melsungen Mitte der zweiten Hälfte, 10 Tore. Dann ließen die Berliner in der Konzentration ein wenig nach, aber gewannen letztlich verdient souverän und mit großem Vorsprung 37:29 gegen eine Melsunger Mannschaft, die vor allen Dingen in der Defensive überfordert war. Damit die Füchse an der Tabellenspitze zurück in der Handball-Bundesliga. Für Melsungen ist der Meisterschaftszug wohl abgefahren.
Drei Spiele stehen in dieser Saison noch an. Die Berliner haben den Titel in der eigenen Hand mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Magdeburg. Die Rhein-Neckar-Löwen haben zu Hause mit 7 Toren Differenz gegen Stuttgart verloren. Bietigheim und Flensburg trennten sich unentschieden. Alle Ergebnisse, die Tabelle und das Restprogramm der Meisterkandidaten gibt's auf sportschau.de. Alexander Zverev steht in der 3. Runde der French Open von Paris. Deutschlands bester Tennisprofi verlor den 1. Satz gegen den Niederländer De Jong, gewann dann aber 3 Durchgänge in Folge.
Ich habe viel aggressiver gespielt, war aktiver mit den Beinen und dann natürlich hat es mir geholfen, dass ich relativ schnell das Break gemacht habe und vor allem auch meinen Aufschlag gehalten habe im ersten Spiel. Das war sehr, sehr wichtig. Aber generell, ich habe mich einfach angefangen, mehr zu bewegen, angefangen, aktiver zu sein mit meinen Beinen, mit meinen Armen. Und dann ist es eigentlich relativ gut für mich gelaufen.
In der 3. Runde geht's gegen den Italiener Cobolli. Dass Horst Steffen neuer Trainer von Werder Bremen wird, hatte sich tagelang angedeutet. Nun hat der Fußball-Bundesligist Werder offiziell mitgeteilt, dass Steffen der Nachfolger von Ole Werner wird. Bayern München hat ebenfalls eine erwartbare Personalentscheidung verkündet. Nationalspieler Jonathan Tah kommt aus Leverkusen. Im vergangenen Jahr war ein Wechsel noch an der Ablösesumme gescheitert. Taufik Khalil berichtet aus München.
Jetzt kommt der gebürtige Hamburger ablösefrei, weil sein Vertrag bei Bayer ausläuft. Tah bekommt die Nummer 4 in München und dürfte künftig in der oft wackeligen Innenverteidigung neben Dayot Upamecano gesetzt sein. Min-jae Kim, zuletzt auffällig mit vielen Fehlern, könnte dadurch zum Verkauf anstehen. Für den Koreaner könnten die Bayern noch richtig Geld bekommen. Für Sportvorstand Max Eberl ist Tah einer, der das absolute Zeug zum Führungsspieler habe. Tah selbst sieht sich sofort bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und ist gekommen, um Titel zu gewinnen. Sein Vertrag läuft bis 2029. Was der FC Bayern aber in seiner Pressemitteilung offen lässt, ist, ob er bereits bei der Club-WM ab Mitte Juni in den USA spielen wird.
Der deutsche Radprofi Nico Denz hat die 18. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Eigentlich ist Denz Helfer in seinem Bora-Team. Die beiden Kapitäne mussten in Italien aber schon verletzt aufgeben. So durfte Helfer Denz selbst angreifen.
Ich hatte genau diesen einen Shot heute, weil der Rest von der Woche ist einfach zu schwer für so einen schweren Fahrer wie mich. Und deswegen war heute einfach all in, Fokus auf den Tag. Und ich bin froh, dass das Team mir die Möglichkeit gegeben hat, heute auf eigene Kappe zu fahren. Und ich habe nicht so viele Chancen, auf eigene Rechnung zu fahren. Und da ist immer ganz wichtig, die zu nutzen.
Ein toller Tageserfolg für den deutschen Radprofi. In der Gesamtwertung führt der Italiener Del Toro. Würzburg hat als letztes Team den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Basketballmeisterschaft perfekt gemacht. Die Würzburger gewannen nach Verlängerung im Entscheidungsspiel 97-88 in Braunschweig. Im Halbfinale geht's ab Sonntag gegen Ulm. Außerdem trifft Bayern München auf Heidelberg.
Der Sport hier in der ARD-Infonacht heute mit Mats Nicholsen.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben. Und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum. Und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Welche Chancen, welche Risiken birgt künstliche Intelligenz beim Einsatz in der Medizin? Darüber diskutiert der Deutsche Ärztetag und wir tun das mit gleich nach unserem nächsten Überblick.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 5.29 Uhr mit Ronald Lessig.
Die US-Regierung hat im Streit über ihre Sonderzölle einen Etappensieg errungen. Das Berufungsgericht erlaubte US-Präsident Trump, die Zölle vorerst doch zu erheben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Mit der Entscheidung gab das Berufungsgericht einem Antrag der US-Regierung statt, ein Urteil aus früherer Instanz außer Kraft zu setzen. Zumindest so lange, bis das Berufungsgericht den Streitfall genauer untersucht hat. Die Regierung von Präsident Trump hat jetzt bis zum 9. Juni Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und ihre Sicht darzulegen. Zuvor hatte ein New Yorker Gericht die weitreichenden Zölle gegen fast alle Staaten der Welt für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, die Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 sei unzulässig. Für den Außenhandel sei vielmehr der Kongress zuständig.
Nach dem Gletscherabbruch im Bergdorf Blatten in der Schweiz droht weitere Gefahr. Experten befürchten, dass angestautes Wasser überlaufen und zu Überschwemmungen führen könnte. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Dort, wo vorher das Dorf Blatten lag, ist durch den Gletscherabsturz nur noch eine riesige Geröllhalde. Dadurch kann der Fluss nicht mehr abfließen, es hat sich ein See gebildet, dessen Wasserspiegel zeitweise rasant ansteigt. Die Behörden im Lötschental befürchten, dass die Wassermassen übertreten und mit viel Druck das Tal fluten. Sie können nach eigenen Angaben nur abwarten und versuchen, die Entwicklungen möglichst genau vorherzusagen. Die Menschen in den betroffenen Dörfern wurden in Sicherheit gebracht.
Die Meierwerft im niedersächsischen Papenburg denkt offenbar darüber nach, ins Rüstungsgeschäft einzusteigen. Geschäftsführer Schmitz sagte dem Handelsblatt, die Firma analysiere momentan, welche Möglichkeiten bestünden. Die Meierwerft könne bis zu 5 Fregatten in Serie zu bauen. Überdachte Docks verhinderten Spionage aus der Luft. Gemeinsam mit der Lürsenwerft baut die Firma schon Versorgungsschiffe für die Marine. Die britischen Behörden haben Anklage gegen den Fahrer erhoben, der mit seinem Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gerast ist. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, muss sich der 53-Jährige unter anderem wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung verantworten. Der Mann soll heute vor Gericht erscheinen. Bei dem Vorfall waren 79 Menschen verletzt worden. Noch ist offiziell unklar, warum das Fahrzeug bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge fuhr. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Norden Wolken und etwas Regen, sonst heiter und trocken bei 17 bis 30 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte Schauer bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Aktuell haben wir hier nur eine Meldung, die kommt von der A40 Essen Richtung Duisburg. Hier ist die Autobahn zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. In der Zeit wird dort unter der Autobahn ein Kanal erneuert. Ansonsten alles frei. Kommen Sie gut und sicher an.
Die ARD-Infonacht.
Am frühen Freitagmorgen mit Sebastian Ottowitz. Schön, dass Sie dabei sind. Das deutsche Gesundheitssystem ist ja eines der besten der Welt. Trotzdem gibt's auch hierzulande viele Probleme. Und wie immer, wenn es im Moment darum geht, irgendetwas zu verbessern, wird zumindest auch über künstliche Intelligenz diskutiert. Die Chancen und die Risiken. Und das ist auch im Gesundheitssystem so. Ganz konkret derzeit auch auf dem Deutschen Ärztetag in Leipzig. Längst geht es bei KI nicht mehr nur um Hightech-Medizin, sondern auch um den Alltag in der Hausarztpraxis. Christian Erl.
EOL Telila steht am Stand seines Unternehmens Yameda und simuliert.
Ich habe jetzt im Hüftbereich einige Zeit schon Probleme, die sich hochziehen zu meinen Nieren.
Ihm gegenüber steht Hausärztin Christine Schwill und simuliert ebenfalls.
Wann treten die Schmerzen auf? Sind die ständig da oder ist es ein Dauerschmerz? Oder?
Der Sinn dieses kleinen Rollenspiels auf dem Deutschen Ärztetag, Telila führt eine Software vor, die die Patientengespräche von Schwill automatisch mitschneiden und per KI zusammenfassen kann. Binnen weniger Sekunden ist das Gespräch protokolliert, unterteilt in Beschwerdeaufnahme, medizinische Vorgeschichte, Untersuchung und Diagnose. Für Schwill ist die Software durchaus interessant.
Also ich glaube, da ist sehr viel Chance für uns drin. Ja. Also das denke ich schon.
Sehr viel Zeitersparnis.
Absolut.
Bundesweit etwa 1000 Allgemeinmediziner nutzen die Software laut Zahlen des Hausärzteverbands. Julia Fritz, Dresdner Ärztin und Vorstandsmitglied in der Sächsischen Landesärztekammer, schätzt, auch ihr könnte die KI ein paar Stunden Tipperei in der Woche ersparen. aber...
Da zögere ich aber im Moment noch, die freizuschalten, weil ich noch nicht ganz weiß, wie bereit die Patienten dafür sind und weil tatsächlich da auch noch Fragen im Datenschutz sind, wo ich auch nicht weiß, ob das in Ordnung ist, dass jedes Arzt-Patientengespräch mitgeschnitten wird. Und das sind so die Fragestellungen, die da noch sind.
Zudem sind wichtige Vorschritte notwendig, bevor Hausärztin Fritz die KI einsetzen kann. Erstens muss sie ihre Praxis erstmal vollständig digitalisieren. Vor wenigen Monaten hat sie die übernommen, überwiegend noch mit Papierakten. Zweitens ist die Anwendung künstlicher Intelligenz immer noch so neu, dass neben dem Datenschutz auch Regeln zu Ethik und rechtlicher Verantwortung oft noch fehlen. Der Deutsche Ärztetag hat diese Woche daran gearbeitet, das zu ändern, sagt Erik Bodendiek, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, der auch ein Gremium auf Bundesebene zur Digitalisierung des Gesundheitswesens leitet.
Wir haben natürlich formuliert, was wir für Ansprüche haben als Ärzteschaft an das Thema künstliche Intelligenz in der Medizin. Das ist etwas anderes als künstliche Intelligenz im Privatgebrauch.
Die Mediziner fordern zum Beispiel, ein KI-Expertengremium zu gründen, das die Bundesärztekammer beraten und ethische und medizinische Leitlinien formulieren soll. Zudem sei Diskriminierung von Menschen ohne digitalen Zugang und Abhängigkeit von einzelnen Technikanbietern zu verhindern, so die Beschlusstexte. Derartige Regeln seien dringend notwendig, um künftig die beste Behandlung sicherzustellen, sagt Bodendiek. Denn
wir sind für eine gute Behandlung verantwortlich und zuständig. Wir müssen die gewährleisten. Und wenn die gute Behandlung gewährleistet werden kann, nur wenn ich das System anwende, dann muss ich es anwenden.
Neben der Auswertung von Patientengesprächen werde deshalb KI in den kommenden Jahren wohl auch immer öfter bei Diagnosen unterstützen. Zum Beispiel, wenn KI plus Hausarzt einen Hautarzt ersetzen müssen. Denn Dermatologinnen und Dermatologen fehlen in vielen Regionen.
Auf dem Deutschen Ärztetag wird ausführlich über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz in Arztpraxen diskutiert. Das war ein Beitrag von Christian Erl.
Wirtschaft.
Die von Statistikerinnen und Statistikern gemessene Inflation nimmt weiter ab und dürfte bald das 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank erreichen. Aber die Preise im Supermarkt, die ziehen weiter kräftig an. Auch die gefühlte Inflation bleibt hoch. Wie passt das zusammen? Klaus-Rainer Jackisch versucht das mal einzuordnen.
Wenn es um große Worte geht, war der Discounter Lidl noch nie zurückhaltend. Die größte Preissenkung aller Zeiten kündigte der Platzhirsch für diese Woche an und reduzierte die Preisschilder von rund 500 Artikeln dauerhaft. Konkurrent Aldi folgt kommende Woche und verspricht, 1000 Artikel deutlich billiger zu machen. Doch was sich so großzügig anhört, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn während die Gesamtinflation seit Monaten deutlich zurückgeht, tobt sie sich vor allem bei Nahrungsmitteln unvermindert aus. Die Preise für Milch, Käse, Obst und Schokolade ziehen weiter kräftig an. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank liegt die Teuerung hier bei 3% und mehr und damit etwa ein Drittel höher als von den Währungshütern angepeilt. Carsten Czeski, Chefvolkswirt der ING-Bank.
Bei den Lebensmittelpreisen haben wir immer mit den mittlerweile auch Wetterschwankungen zu tun. Dadurch werden halt auch die Preise immer mal wieder erhöht. Und es gibt Spekulationen über möglich leicht überzogene Preisaufschläge.
Kein Wunder, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eher pessimistisch in die Zukunft schauen. Tatsächlich sind ihre Inflationserwartungen in der Eurozone sogar noch gestiegen. Laut der jüngsten Umfrage der EZB erwarten Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung von 3,1%. Das ist der höchste Wert seit weit über einem Jahr. Zu Buche schlagen dabei auch die weiterhin hohen Preise für Handwerker und andere Dienstleister. Im Servicesektor bewegt sich die Inflationsrate mit rund 4% seit Monaten fast überhaupt nicht. Für die Währungshüter eine schallende Ohrfeige, denn wenn die Inflationserwartungen steigen, ist das immer auch Ausdruck fehlenden Vertrauens in die Europäische Zentralbank. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Man darf nicht vergessen, hinter uns liegt eine Phase einer ungewöhnlich hohen Inflation von über 10%. Es gibt ja ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die nichts sparen, die von der Hand in den Mund lebt. Und wenn bei denen halt die Verbraucherpreise massiv steigen, ja, dann müssen sie sich echt einschränken. Das war ein Schock für die Verbraucher und den vergessen sie nicht so schnell. Und da ist so eine grundsätzliche Skepsis, so ein unterliegendes Gefühl, das führt doch langfristig eher wieder zu einem Anziehen der Inflation.
Trotz all dieser berechtigten Sorgen gehört zur Wahrheit aber auch, dass die gesamte Verbraucherinflation mit allen Waren und Dienstleistungsgruppen tatsächlich kräftig gesunken ist. Seit Monaten tendiert sie Richtung 2%. und dürfte schon in Kürze dieses von den Währungshütern angepeilte Ziel auch erreichen. Grund sind aber nicht etwa große Anstrengungen der EZB, sondern eher glückliche Umstände. So sind die Preise für Energie und viele Rohstoffe kräftig gefallen. Dadurch sanken die Kosten für Benzin und Heizöl. Einige Produkte, etwa Elektronikartikel oder Waschmaschinen, sind auch wieder günstiger zu haben. Das gibt der Europäischen Zentralbank Spielraum, die Zinsen weiter zu senken, um damit die Konjunktur anzukurbeln. Auf der Ratssitzung kommende Woche wird daher die 8. Zinssenkung seit der Zinswende vor etwa einem Jahr erwartet.
Klaus-Rainer Jackisch von der Frankfurter Börse. Jetzt sprechen wir über eines der größten Infrastrukturprojekte in diesem Land. Die Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Arbeiten an Gleisen, Weichen und Oberleitungen sind geplant. Die Leit- und Sicherungstechnik soll erneuert und 28 Verkehrsstationen entlang der Strecke modernisiert werden. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt sein. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Aber jetzt üben die Länder Kritik. Kaveh Koroshi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk, also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ja ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Losgehen soll's mit der Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin dann im August.
Die ARD-Infonacht.
Dieser Fall hat ganz Südafrika erschüttert. Seit mehr als einem Jahr wird die 6-jährige Jocelyn Smith aus einem kleinen Dorf nördlich von Kapstadt vermisst. Der furchtbare Verdacht, das Kind könnte von der eigenen Familie entführt und verkauft worden sein. Nach einem wochenlangen Prozess hat ein Gericht die Mutter des Mädchens, ihren Lebensgefährten und einen gemeinsamen Freund für das Verschwinden des Mädchens verantwortlich gemacht. Gestern fielen die Urteile. Stefan Überbach.
Mr. Polis and Mr. Van Rijn and Miss Smith on the human trafficking charge. You are sentenced to life imprisonment.
Lebenslänglich wegen Menschenhandels. Als Richter Nathan Erasmus zum Schluss seiner mehr als einstündigen Urteilsbegründung das Strafmaß für die drei Beschuldigten verkündet, ist die Erleichterung im Publikum mit Händen zu greifen. In Saldanha Bay, einem kleinen Fischerort an der südafrikanischen Westküste nördlich von Kapstadt, war extra eine Sporthalle für den aufsehenerregenden Prozess zu einem Gerichtssaal umgebaut worden. Ganz in der Nähe liegt die Armensiedlung Middelpos. Hier war die sechsjährige Jocelyn im Februar vergangenen Jahres aus dem Haus, in dem sie mit ihrer Familie lebte, plötzlich verschwunden. Nach Überzeugung des Gerichts hatten seine Mutter, ihr Lebensgefährte und ein gemeinsamer Freund das Kind für 20.000 Rand verkauft. Umgerechnet sind das knapp 1.000 Euro. Die drei Beschuldigten hätten keinerlei Anzeichen von Reue gezeigt und schwere moralische Schuld auf sich geladen, so der vorsitzende Richter. Jocelyns Mutter habe ihr Kind wie einen Rohstoff behandelt. Mildernde Umstände könnten daher nicht geltend gemacht werden.
In fact. Tatsächlich
hat es während des gesamten Prozesses so ausgesehen, als ob sie sich amüsiert und die Vorwürfe nicht ernst genommen hätten. Ich habe nichts finden können, das eine geringere Strafe rechtfertigen würde als die härteste, die ich verhängen kann. Damit folgt das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die wegen Menschenhandels und Entführung die Höchststrafe gefordert hatte. Die drei Angeklagten nahmen das Urteil äußerlich regungslos zur Kenntnis. Der Fall Jocelyn Smith hat das Land aufgewühlt wie kaum ein anderer. Jeder Verhandlungstag wurde im Fernsehen live übertragen. Südafrikanische Kinderschutzverbände begrüßen das Urteil. Megan Beattie von der Organisation Save the Children sagte dem Nachrichtenkanal ENCA:
Jocelyn Smith's case has been a national wound.
Der Fall Jocelyn Smith war eine nationale Wunde und dieser Richterspruch ist ein Wendepunkt. Er zeigt, dass es null Toleranz gibt, wenn es um die Ausbeutung und den Missbrauch von Kindern geht. Darum sind wir mit dem Urteil sehr zufrieden. Allerdings fehlt von dem Mädchen nach wie vor jede Spur. Während des Verfahrens hatten Zeugen berichtet, dass sich traditionelle Heiler für Jocelyn interessiert hätten, wegen der Haut und der grünen Augen des Kindes, um daraus Muti herzustellen, eine Art afrikanischer Medizin für spirituelle Rituale. Die Polizei will ihre Suche nach Jocelyn weiter fortsetzen, auch im Ausland, sagt der leitende Ermittler Thembisile Patekile.
We will not rest until we find what happened to Jocelyn.
Wir werden nicht ruhen, bis wir herausgefunden haben, was mit Jocelyn passiert ist. Wir suchen nach ihr Tag und Nacht und wir rufen alle auf, uns zu helfen, Jocelyn und alle anderen vermissten Kinder da draußen zu finden. Im vergangenen Jahr sind in Südafrika nach Polizeiangaben 632 Kinder als vermisst gemeldet worden. Laut einer Statistik der Hilfsorganisation Missing Children taucht rund ein Viertel der verschwundenen Kinder nie wieder lebend auf. Loretta Yon, die Großmutter von Jocelyn Smith, aber hat die Hoffnung nicht aufgegeben, ihr Enkelkind bald wiederzusehen. Sie habe das Gefühl, sagte sie heute, dass Jocelyn noch am Leben sei.
I feel Jocelyn is still alive.
Kultur. Die Band Feine Sahne Fischfilet füllt große Hallen und ist Headliner auf Festivals wie zum Beispiel Rock am Ring. Ihr zeitloser Punkrock ist nicht nur massentauglich, sondern zeigt auch Haltung. In ihren Texten positioniert sich die Band immer wieder gegen Neonazis. Viele Konzerte mussten deshalb unter besonderen Sicherheitsbedingungen stattfinden. Heute kommt das neue Album von Feine Sahne Fischfilet raus. Es heißt Wir kommen in Frieden.
Endlich auf Reise, nach all der Scheiße, glücklich und pleite ziehen los.
Vom Tourbus direkt ins Studio. So geht das bei Feine Sahne Fischfilet seit über 25 Jahren. Und die Band sieht keinen Grund zur Entschleunigung. Ganz im Gegenteil. Sänger Monchi:
So schnell, so intensiv haben wir noch nie an neuer Musik gearbeitet. Und freuen uns halt darüber, dass es halt dadurch einfach so Lieder wie Endlich auf Reise eine Aktualität hat, die wir sonst einfach nicht hatten, weil es halt immer länger gedauert hat.
Ein Hundeleben wird erträglich, wenn man mit dem Rudel fällt. Chronisch wütend erklärt ihr uns die Welt. Ein Stasi-Opa lebt das erste Mal in der Diktatur.
Zu jeder Zeile könnte er die dazugehörige Geschichte aus seinem Leben erzählen, sagt Monchi. Zum Beispiel zu dem Song 15 Jahre.
Ich such meine Zähne, feucht im Sand. Wir sind 15 Jahre, haben zu viel Zeit. Zu wenig Träume, aber Korn und Brei.
15 Jahre, wo es darum geht, dass ich das erste Mal in meinem Leben Angst hatte, totgeschlagen zu werden. Davon so Dorfverschuss auseinandergenommen wurde, mein ganzes Gesicht kaputt war. Und ich am nächsten Tag zu meiner Mutter erst Geburtstag gegangen bin, die mit ihren Freundinnen da saß am Kaffeetisch. Meine Mutti ist Zahnärztin und ja, die Party war dann vorbei und wir sind sofort zur Zahnarztpraxis gefahren.
Trotz solcher Geschichten im Rücken geht es auf Wir kommen in Frieden um den Blick über den eigenen Tellerrand, darum das Verbindende zu suchen.
Mensch, kommt alle zu uns, alle Sünder zu uns. Erzähl, wenn du schon mal ein Idiot warst, wir waren es auch. Du bist herzlich willkommen, wenn du kein Überzeugungsarschloch bist.
Die aktuelle Single-Auskopplung Manchmal finde ich dich scheiße mit Rapper Finch als Gast. Auch wenn die mackrige Kneipenschlägerei im Video nicht im ersten Moment nach Verständigung aussieht, so steckt in diesem Song laut Monchi die Schlüsselzeile des Albums.
Lass uns schauen, was uns verbindet.
Lass uns schauen, was uns verbindet und nicht nur, was uns trennt. Schau nicht auf die Fassade, nein, guck aufs Fundament. Das ist etwas, was es transportiert, wenn wir unser Dorffest, das wir jetzt in Jahren Festival in Jahren machen, was wir mit unseren Konzerten hoffentlich transportieren und was auf dieser Platte hoffentlich auch rüberkommt.
Das neue Album von Feine Sahne Fischfilet. Wir kommen in Frieden. Götz Steger hat es uns vorgestellt. 5.51 Uhr.
Standpunkte.
3 Wochen nach dem Amtsantritt hat sich die schwarz-rote Koalition im Bund auf ihre Schwerpunkte für die kommenden Wochen und Monate verständigt. CDU, CSU und SPD vereinbarten beim ersten Treffen des Koalitionsausschusses ein Sofortprogramm. In dessen Mittelpunkt steht vor allem eine schnelle Stärkung der Wirtschaft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, von dem Treffen solle die Botschaft ausgehen, dass auch politisch ein Frühling ausgebrochen sei.
Von einem Stimmungsumschwung unter den Bürgern oder einer signifikanten Verbesserung wirtschaftlicher Indikatoren ist auch 7 Monate nach dem Zerfall der Ampelkoalition nichts zu sehen. Zu groß ist die Verunsicherung durch den fortschreitenden Zerfall einer regelbasierten Weltordnung. Zu groß ist auch die Skepsis, dass die Vorhaben der neuen Regierung das Zeug haben, die Risiken für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzudämmen. Und zu groß ist auch das Misstrauen, das inzwischen einem Staat entgegenschlägt, dessen Ressourcen in keinem günstigen Verhältnis mehr stehen zu den Aufgaben, die er zu bewältigen hat.
Die Badische Zeitung aus Freiburg meint dagegen, oberflächlich betrachtet mache die Regierung bisher vieles richtig.
Sie hat die Lehren aus der Ampelkoalition gezogen und zieht an einem Strang. Wenn einer der Partner dem anderen widerspricht, etwa auf dem Feld der Migration, dann geschieht das eher niederschwellig. Klug ist fraglos, den Koalitionsausschuss nicht zu einem Krisen-, sondern zu einem Steuerungsorgan zu machen. In der Ampel trat das Gremium meist zusammen, wenn die Hütte lichterloh brannte. Nun soll sie gar nicht erst Feuer fangen.
Die Neue Osnabrücker Zeitung nennt es unausweichlich, dass die Regierung an den großen Stellschrauben ansetzt. Zu viele gravierende Probleme seien in Deutschland ungelöst. Die Wirtschaft stecke weiterhin in einer Rezession.
Dass man damit aber auch hart fallen kann, hat die Ampelkoalition vor nicht allzu langer Zeit eindrücklich vorgeführt. Wie oft wurden ambitionierte Projekte angekündigt, um dann im Koalitionsgerangel zu versanden oder in kleinlauten Kompromissen zu enden? Diese Gefahr droht auch jetzt. Dass die schwarz-rote Koalition nie ein Wunschbündnis war, ist kein Geheimnis. Glücklicherweise scheinen Union und SPD um die Dimension ihrer Aufgabe zu wissen. Nicht nur im Inland. Auch die weltpolitische Lage mit Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten und einem unberechenbaren US-Präsidenten hängt wie ein Damoklesschwert über der Regierung.
Aus Sicht der Stuttgarter Zeitung haben Union und SPD mit dem ersten Koalitionsausschuss nun gezeigt, dass sie auch willens seien, ihre Aufgaben im Inland schnell anzugehen.
Es ist richtig und wichtig, dass die Koalition nun rasch Entlastungen für die Wirtschaft beschließen will. Die Koalition zeigt fürs Erste Handlungsfähigkeit. Das ist ein guter Start. Ob Schwarz-Rot als Regierungsbündnis wirklich gut funktioniert, wird sich aber erst in den Haushaltsverhandlungen zeigen. Denn nachdem Bundeskanzler Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bislang vor allem Geld verteilt haben, müssen sie nun beweisen, dass sie auch zum gemeinsamen Sparen in der Lage sind. Das wird erst der wirkliche Stresstest.
Und die Lausitzer Rundschau aus Cottbus schreibt, die Bürger wollten, dass es vorwärts oder aufwärts geht.
Die Bewegung ist das Entscheidende. Stillstand oder Rückschritt machen uns wahnsinnig. Also haben Merz, Klingbeil und sogar Söder recht, wenn sie unbedingt und schnell etwas in Bewegung bringen wollen. Leider besteht die Gefahr, dass die Regierungsmannschaft den Mund zu voll nimmt. Und dass sie sich verzettelt. Den Wolf zu bejagen scheint ihr wichtiger zu sein als die Bildung. Zum Beispiel, schon in der Mitte des Jahres sollen wir etwas von positiven Veränderungen merken. Bis dahin sind es nur noch Wochen. Aber wenn es dann doch schon eine kleine Vor- oder Aufwärtsbewegung gegeben haben wird, werden wir vielleicht ein wenig hoffnungsvoll.
Das waren unsere Standpunkte. Ulrike Ufer hat sie zusammengestellt. Jetzt ist es 5:05.
Der Stichtag.
Heute vor 60 Jahren wurde der Modeschöpfer Harald Glöckler geboren. Seine Mode ist barock, auffällig, opulent und trägt als Markenzeichen viele, viele kleine Strasssteinchen. Axel Rowold mit einem Porträt.
Große Lippen, große Augen, eben solche Augenbrauen. Harald Glöckler, der Designer für Mode und vieles mehr, sieht aus wie der tote Tutanchamun. Das kann man jetzt geschmacklos finden. Herr Glöckler nennt das die Geburtsstunde des Herrn Glöckler mit zwei Ö.
Ich wollte mich neu erfinden und dann hatte ich ein Buch gesehen, ein Bild von Tutanchamun und dachte ich, der ist aber schön, die Totenmaske. Na, so willst du mal aussehen, große Lippen, schöne Augenbrauen. Und ich wollte mich auch immer schminken.
Schwäbische Provinz, haarscharf an der Grenze zu Baden oder umgekehrt. Hier wächst Harald Glöckler auf. Jawohl, Glöckler mit einem Ö. Das Elternhaus, eine Gastwirtschaft. Der Vater Metzger, stets betrunken und oft gewalttätig. So erzählt es Harald Glöckler später.
Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit und möchte an meinen Vater nicht unbedingt erinnert werden. Und Herr Glöckler ist eigentlich für mich nicht mehr existent.
Gemeinsam mit dem Herrenausstatter Dieter Schroth eröffnet Glöckler ein erstes Modegeschäft. Die beiden werden übrigens ein Paar. Die Ehe hielt bis vor gut zwei Jahren. Pompös mit zwei Ö, so heißt das Label, unter dem Glöckler seine Mode vermarktet. Pompös.
Ich mag Glamour, ich mag schick.
Mode im allerweitesten Sinne. Fulminante Textilien mit viel Glitzer und Strass, aber auch Tapeten, Lampen, Servietten, Möbel, Brillen, Schuhe, Handytaschen, Hundeleinen und Musik. Wie das Geschäft mit der Mode und so weiter läuft? Nun ja, in einschlägigen Netzportalen gibt's viele günstige Glöckler-Schnäppchen und wenig Teures. Der Designer macht in letzter Zeit eher mit Auftritten im Trash-TV von sich reden, sei es im Dschungel oder als mies gelaunter Fashion-Juror.
Lass mich mal ausreden!
Der Kopfschmuck ist ja neu.
Lass mich ausreden!
Harald Glöckler exzentrisch zu nennen, ist nach wie vor eine maßlose Untertreibung. Heute wird der Modeschöpfer 60.
Und das war der Stichtag von Axel Rowold und das war auch die ARD-Infonacht für heute. Kommen Sie gut in diesen Freitagmorgen. Starten Sie gut dann auch ins Wochenende. Mein Name ist Sebastian Ottowitz und in wenigen Augenblicken ist es 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie derzeit gut voran. Stadtverkehr Berlin in Mögelheim ist die Straße Alt-Mögelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Und Kladow auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Und zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse.
Und jetzt wird es 6 Uhr, ich weiß, Brückentag. Viel zu früh.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Aber auch wir müssen arbeiten. Sabine Dahl hier, guten Morgen. Unsere Korrespondenten in Washington haben das schon prophezeit. Vor allem Gerichtsverfahren bestimmen die neue Regierungszeit von US-Präsident Donald Trump. Und sie haben recht. Den neuesten Dreh hat Werner Schoninger in den Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress getroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich meterhoch angestaut und einen See gebildet. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Der See hat das zerstörte Dorf Blatten komplett überflutet und wird immer größer. Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Die Schweizer Armee bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Militärsprecher am Abend. In der aktuellen Situation sei es aber noch nicht möglich, ins Katastrophengebiet einzurücken.
In Portugal bleibt Regierungschef Montenegro im Amt. Der konservative Politiker wurde von Staatsoberhaupt de Sousa wieder zum Ministerpräsidenten ernannt. Vor 1,5 Wochen hatte sein Bündnis Demokratische Allianz die vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen, die absolute Mehrheit aber erneut.